Jesus, es ist Karfreitag. Ein komischer Tag, weil wir eigentlich schon den Sieg kennen, aber heute irgendwie an diese Herausforderung, an diese gefühlte Niederlage erstmal denken, Herr. Und Herr, wir wollen uns nicht irgendwie künstlich in irgendein komisches Gefühl hineinreden, aber Herr, wir wollen heute Morgen verstehen, was du getan hast. Und wir wollen einfach heute zu dir kommen, wir wollen dir begegnen, wir wollen einen Blick von dir bekommen für die Welt, einen Blick bekommen für uns selber, einen Blick bekommen für dich, Herr. Und wir wollen mehr verstehen, wer du bist und wie wir sind in deinem Licht, Herr Jesus. Und wir bitten heute Morgen, dass du zu uns sprichst und uns herausforderst, aber auch ermutigst, dass du uns einfach Klarheit gibst über die Situationen in unserem Leben, Herr, die da sind. In Jesu Namen bete ich und alle sagen Amen. Hey, ihr dürft euch gerne hinsetzen. Herzlich willkommen im Gottesdienst. Es ist Karfreitag. Ich habe gerade im Gebet schon anklingen lassen. Ich muss sagen, ich finde, es ist ein seltsamer Tag eigentlich, ja, weil wir irgendwie uns auf die Niederlage erstmal fokussieren. So. Aber eigentlich wollen wir am liebsten schon heute Auferstehung feiern, oder? Geht es euch auch so? Also eigentlich hätte ich heute so am liebsten, wir haben ja schon Auferstehungssongs gesungen und das ist so ein bisschen das Gefühl, was man schon reinlassen möchte. Und ich glaube, das liegt ein bisschen an unserer Gesellschaft auch. In unserer ganzen Gesellschaft ist es so, dass wir eigentlich mit Niederlagen, mit Herausforderungen, mit Schmerzen, mit Leid nichts zu tun haben wollen, sondern wir fokussieren uns gerne auf Geschichten, die erfolgreich sind, oder? Wir schauen gerne auf Talent, wir schauen gerne auf Mut, wir schauen gerne auf Erfolg, wir schauen drauf, wo Leute was geschafft haben. Und diese Punkte, wo Schwierigkeit da ist, da wollen wir, wenn möglich, nichts zu tun haben, oder? Kennt ihr das aus eurem Leben? Winkt mal kurz, wenn es euch so geht. Ja? Ganz im Ernst, also es ist ganz schrecklich, wenn Menschen Leid zustößt, oder? Und man möchte denen am liebsten auch helfen, aber oft ist man so hoffnungslos und so hilflos. Und man denkt sich, boah, hey, was kann ich nur tun? Und am liebsten schnell in die nächste Story, die erfolgreich ist. Und ich möchte heute Morgen tatsächlich mit einer Geschichte starten, die ich ziemlich cool finde, die, ich glaube, beides beinhaltet so. Aber beides ist ein bisschen zeitlich voneinander getrennt, okay? Und ich möchte heute mit euch reden über Kanaguri Shizo. Sagt mal alle, Kanaguri Shizo. Kanaguri Shizo ist einer von den ersten beiden Japanern, der sich für Olympia qualifiziert hat. 1912. Olympia in Stockholm, Schweden. Und er musste damals, um Schweden zu erreichen, 18 Tage lang erstmal anreisen. Erst mit einem Schiff nach Wladiwostok, dann mit der transsibirischen Eisenbahn per Zug quer durch Russland, über Finnland nach Schweden. Und dort ist er dann vollkommen erschöpft angekommen. Und hat erstmal 5 Tage gebraucht, um wieder anfangen zu trainieren. Ja. Und tatsächlich war das so ein bisschen extrem heißer Sommer, in dem dann diese Olympiade da stattgefunden hat. Und er hat dann tatsächlich Olympia den Marathon gelaufen. Das Ganze bei 30 Grad Celsius. Und jeder, der irgendwie im Sommer schon mal gerannt ist, weiß, wie schlimm das ist oder wie herausfordernd das ist. Oder könnte es sich zumindest so vorstellen, oder? Geht es euch so? Auf jeden Fall ist Kanaguri gestartet, ist losgelaufen und nach etwa 30 Kilometern ist er so müde und so platt gewesen. Er ist an einem Haus vorbeigekommen, wo eine Familie im Garten saß und gegessen hat. Und er hat sich von denen einladen lassen zum Essen und zum Trinken und er hat dann ein Nickerchen erstmal gemacht. Und das Nickerchen ist nicht nur ein Nickerchen gewesen, sondern er ist richtig eingeschlafen und ist erst am nächsten Morgen aufgewacht wieder. Als der Marathon längst vorbei war. Okay, die Polizei hat ihn gesucht, man dachte, der ist gestorben. Tatsächlich ist einen Tag vorher schon ein Olympionik gestorben. Und deswegen dachte man sich, oh wei, der liegt irgendwo auf der Strecke und ist tot. Und er hat sich gar nicht mehr blicken lassen, er ist direkt abgezischt. Okay, niemand wusste, was mit ihm passiert ist. Er ist dann nach Japan zurückgekehrt, hat dann tatsächlich auch trotzdem Marathon weitergelaufen. 3 Jahre später ist er nationaler Meister in Japan geworden. Und ist dann irgendwie ein paar Asienrekorde und so weiter aufgestellt, aber diese Olympiade war doch eine große Schande. Und ihr wisst ja, Japan, das ist dieses Volk hier mit viel Ehre, oder? Ein ganz hohes Ehrenansehen. Wir wissen von diesen japanischen Kämpfern, die Samurai, es ist eine Schande quasi, ehrlos zu sterben und deswegen lieber, bevor man stirbt, bringt man sich noch selber um, oder? Das ist so, das ist die japanische Seele quasi. Es muss unglaublich krass für diesen Mann gewesen sein. Tatsächlich ist er aber 1967, also wir haben gerade von 1912 geredet, jetzt rechne mal weiter, 1967 hat er diese ganze Schmach nicht mehr ausgehalten. Er ist 75 Jahre alt gewesen, war Universitätsprofessor an der Uni und hat sich dann auf die Reise begeben nach Stockholm und ist zu der Reise an die Stelle gereist, wo er damals den Lauf nicht beendet hatte. Und er ist weitergerannt an der Stelle, wo er damals geschlafen hat, okay? Und er hat tatsächlich nach 54 Jahren, 8 Monaten, 6 Tagen, 3 Stunden, 32 Minuten, 20,3 Sekunden den langsamsten Marathon aller Zeiten beendet. Wir sind Karfreitag. Karfreitag steht zunächst einmal für Herausforderung. Karfreitag steht zunächst einmal scheinbar für Niederlage. Und ich meine, wie die Jünger sich gefühlt haben müssen, als Jesus da am Kreuz hing. Und nicht nur die Jünger, nicht nur dieser engste Kreis, sondern all die Leute um Jesus her. Hunderte, tausende von Leuten, die ihre Hoffnung gesetzt hatten in diesen Jesus. Wie die sich gefühlt haben müssen, das muss die Niederlage schlechthin gewesen sein. Sie hatten gehofft, dass es der Messias ist. Sie hatten gehofft, dass er der Retter ist. Sie hatten gehofft, dass er den Sieg erringen wird. Sie hatten gehofft, dass er sie von den Römern befreien würde. Sie hatten gehofft, dass er ein neues Zeitalter einleitet, ein Sieg eines neuen Denkens, neu zurück anknüpfen an die große Zeit Davids. So viel Hoffnung, die plötzlich innerhalb von wenigen Stunden zerstört wurde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger weinend in irgendwelchen Häusern, in irgendwelchen Höhlen, in irgendwelchen Wäldern saßen und sich gedacht haben, warum? Warum? Es hat alles so gut gepasst, oder? Die Wunder, sein Charakter, seine Taten, seine Predigten, es hat alles so gut gepasst. Er hätte eigentlich der Messias sein müssen. Aber warum ist jetzt diese Niederlage da? Und ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen eine ähnliche Frage von meinen Kindern bekommen. Ich bringe abends meine Kinder ins Bett. Ich hab 4 Kids und meistens teilen meine Frau und ich uns die auf. Ja? Ich nehme meistens die 2 Großen oder auch mal die 3 Großen. Meistens ist aber der Phil dabei. Ja? Papa-Sohn-Zeit ist meistens, wenn wir ins Bett bringen miteinander so. Und tatsächlich vor ein paar Tagen habe ich Phil und Mila, die beiden Ältesten, ins Bett gebracht. Und da haben wir uns zusammen das Buch Richter nicht gelesen, sondern angehört. Okay, ich habe so eine Bibel-App und da kannst du einfach auf Play drücken und dann liest dir eine Stimme das Ganze vor. Okay, und weil ihr wisst ja, Pfarrers Kinder, Müllers Vieh geraten selten oder nie. Deswegen brauchen die ja ein spezielles Training und deswegen wir lesen oft Kinderbibel, aber wir lesen auch manchmal einfach richtige Bibel miteinander. Okay, weil sie das auch richtig spannend finden. So, auf jeden Fall kamen wir zu einer Stelle in Richter 2, 21 und da heißt es hier: Darum werde ich keines der Völker, die seit Josuas Tod noch im Land stirbt, sind, mehr vertreiben. Sie sollen dort bleiben. Durch sie will ich die Israeliten auf die Probe stellen und sehen, ob sie sich an meine Gebote halten, wie ihre Vorfahren oder nicht. So vertrieb der Herr die Völker, die Josua nicht besiegen konnte, nicht sofort aus dem Land, sondern ließ sie dort wohnen. Also Zusammenfassung, warum vertrieb der Herr die Völker nicht, um sie zu prüfen? Und tatsächlich direkt Kapitel 3 fängt mit denselben Versen wieder an. Der Herr ließ einige Völker im Land Kanaan bleiben, um Israel auf die Probe zu stellen. Und ein paar Verse später, durch sie wollte der Herr die Israeliten prüfen und sehen, ob sie seine Gebote befolgten, die er ihren Vorfahren durch Mose gegeben hatte. Ich saß da mit meinen Kindern im Bett zusammen und wir haben diese Story gehört und plötzlich sagt meine große Tochter zu mir, Papa, das ist voll unlogisch. Das kann gar nicht stimmen. Sie wusste nicht, dass ich die echte Bibel abgespielt habe. Sie meinte, das sei irgendeine Kinderbibel quasi und dass das falsch erzählt wird. Sie sagt, das ist unlogisch, das kann nicht sein. Sag ich, Mädel, das ist die Bibel. Ja? Das kann aber nicht sein, weil Gott weiß doch alles und wenn Gott alles weiß, warum muss er uns dann prüfen? Das macht keinen Sinn. Und das ist eine gute Frage, oder? Wenn Gott doch alles weiß, warum muss er uns dann prüfen? Und hat diese Kinderbibel recht? Ja, sie hat recht, es war nicht die Kinderbibel, es war die echte. Weil, wisst ihr, manchmal sitzen wir zusammen da und wir merken, da hat jemand künstlerische Freiheiten angewendet und Sachen verändert, die so nicht in der Bibel stehen und die manchmal sogar richtig falsch sind, okay? Und, ja, ey, gute Kids, die sind trainiert und die merken schon. Aber in diesem Fall hier haben sie die Bibel noch nicht gut genug gekannt. Tatsächlich, Gott prüft seine Kinder. Warum? Und wie ist es zu erklären? Ich habe tatsächlich meinen Kindern versucht, es zu erklären. Und zwar das Problem, was wir Menschen hier haben, ist, dass wir in Raum und Zeit denken, oder? Wir, für uns gibt es ein Gestern, für uns gibt es die Gegenwart und es gibt es Morgen. Wir wissen auch, dass es Morgen gibt, aber keiner von uns kann irgendwie sagen, was morgen passieren wird, oder? So, ich weiß, dass ich gestern mit meinen Kindern zusammen in Crailsheim war. Das ist Vergangenheit. Und meine Frage an euch, denkt mal ganz kurz an gestern. Was habt ihr gestern gemacht? Oder denken wir einfach an die Woche. Gab es irgendein großes Ereignis in dieser Woche für dich? Irgendein großes Ereignis. Wir denken mal alle, schaut mal in die Richtung. Das ist die Vergangenheit, okay? Denkt mal alle kurz an eure Vergangenheit, an diese Woche. Und das dann ist die Zukunft, ja? Das ist die Vergangenheit. Wer von euch weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, ganz genau? In dieser Woche. Das wissen wir schon, oder? Wer von euch kann diese Vergangenheit beeinflussen? Können wir nicht beeinflussen. Wir wissen, was passiert ist, aber wir können es nicht beeinflussen. Und die große Frage ist ja die, warum, wenn Gott alles weiß, was in der Zukunft passiert, warum sollte er prüfen und inwiefern könnten wir überhaupt noch anders entscheiden, als es eh schon feststeht scheinbar? Gute Frage, oder? Die sich da 12-jährige, 11-jährige Mädchen stellen, oder? Und wisst ihr, was ich merke ist, mein Problem ist einfach nur, ich kann nur in dieser einen Dimension hier denken. Ich kann nur in Raum und Zeit denken. Das ist das Einzige, was ich kenne. Und wisst ihr, was ich so glaube ist, Gott steckt nicht in Raum und Zeit fest. Das, was wir von ihm wissen. Die Bibel sagt, für ihn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Kommt der kleine Junge und sagt, hey Gott, bei dir ist doch 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Dann ist doch bestimmt auch bei dir 1 Euro wie 1000 Euro, oder? Hast du 1 Euro für mich? Und sagt Gott, wart mal einen Tag. Gott denkt nicht in Raum und Zeit. Für Gott ist alles, was auf dieser Erde passiert. Und jetzt verlasse ich ganz kurz, was die Bibel sagt, weil wir es tatsächlich nicht wissen. Das ist eine philosophische Erklärung, ein Versuch, was zu erklären. Aber trotzdem, das ist, wie ich das verstehe. Gott steckt nicht in Raum und Zeit fest. Für ihn ist alles so, wie wenn du in die Vergangenheit schaust. Du weißt, wie es passiert ist, aber du kannst es nicht beeinflussen. Und so schaut Gott außer einer anderen Dimension, die nicht in Raum und Zeit feststeckt, schaut er auf die Dinge, die passieren werden für uns. Er beeinflusst sie nicht. Wir haben immer noch die freie Wahl und trotzdem weiß er es. Ich kann mich dabei definitiv irren, okay? Das ist Philosophie, was wir gerade machen an der Stelle. Deswegen kennzeichne ich es auch ganz klar. Fakt ist aber immer noch von der Bibel her, Gott prüft. Ob du das Ganze jetzt so erklärst wie ich oder nicht, tut auch nichts zur Sache letztendlich. Fakt ist immer noch, Gott prüft seine Kinder. Und meistens, tatsächlich wissen wir ja aus dem, auch im Buch Richter auch und aus den Büchern außenrum, dass Gott eigentlich wollte, dass sie die Feinde vernichten, damit diese fremden Kulte nicht mehr da sein würden. Wir wissen zum Beispiel später aus der Zeit von Salomo. Salomo hat sich diese fremden Götzen durch Heiraten wieder ins Haus geholt und das Ganze hat die Folge gehabt, dass das Volk Israel sich abgewendet hat von Gott und fremde Götter angebetet hat, oder? Und Die Kernursache ist die, ich glaube letztendlich, Gott ist in den wenigsten Fällen schuld an unserem Leid. Gott ist in den wenigsten Fällen dafür daran schuld, dass die Herausforderung kommt. Aber was Gott in der Regel immer macht, ist, wenn eine Herausforderung kommt, dann sagt er, okay, ich nehme es, um dich zu prüfen. Ich prüfe dich. Weil hier heißt es, er hat die Völker, die nach Josua noch nicht besiegt waren, hat er sich entschieden, ich lasse sie noch da, um das Volk zu prüfen. Und wisst ihr, dieses geprüft werden, diese Schwierigkeit, diese Herausforderung, das ist eine Sache, über die wir eigentlich möglichst schnell weggehen wollen. Warum? Weil unsere ganze Gesellschaft und wahrscheinlich auch wir als Menschen, wie wir gestrickt sind, eigentlich uns nur auf das danach freuen. Wir wollen eigentlich nur freuen, er hat den Lauf vollendet, den erfolgreichsten Marathon aller Zeiten. Aber diese Strecke zwischendrin, die Strecke zwischen Karfreitag und Ostersonntag, die beleuchten wir fast gar nicht. Den Ostersamstag, weiß nicht, ob der so heißt, aber denken wir so oft über den nach? Nein, schon am Karfreitag sind wir möglichst schon am Sonntag. Wir wollen gleich Auferstehung feiern. Und wenn dann in unser Leben plötzlich Herausforderungen, Schwierigkeiten, Schmerzen, Niederlage kommt, dann beten wir, Gott, du bist doch mein Sieger, du bist doch mein Retter, wo bleibt meine Heilung? Und eine Woche später ist nichts passiert und wir denken, Herr Jesus, du warst nur 3 Tage, warum bei mir eine Woche? Oder? Die Wahrheit ist, Jesus hat ja eine Last getragen, die in einer anderen Dimension ist von dem, als das, was wir jemals tragen könnten. Da werde ich gleich nochmal drüber reden. Aber schau in die Bibel hinein. Wir können kein anderes Evangelium verkünden, als das, was die Bibel sagt. Und die Bibel ist so klar davon und so voll davon, dass Menschen, die Gott lieben, in Herausforderungen geprüft werden durch Gott selber. Er prüft Menschen. Und wenn du hierher kommst und denkst, wow, jetzt bin ich endlich an der Stelle, wo ich alles bekomme, was ich brauche, Erfolg und Glück und Heilung und Zuversicht und Recht und alles, dann ist es sicherlich eine Seite der Medaille, aber es ist auch nur eine Seite der Medaille. Die Wahrheit ist, auf Christen wartet früher oder später Herausforderung. Und es gibt im Lauf der Geschichte Herausforderungen, die Christen ertragen mussten, die so überfordernd sind. Schau in die Psalmen hinein, wenn du die Psalmen mal liest und nicht nur die bekannten Psalm 23 und Co., sondern insgesamt, dann merkst du, Herausforderung, Not, Leid ist so vehement da, die Menschen schreien zu Gott und sagen, Gott, Tag und Nacht rufe ich zu dir, warum hast du dein Angesicht vor mir verborgen? Wo bist du? Wo bist du? Das gehört zum christlichen Glauben dazu. Das gehört zum neutestamentlichen Glauben dazu, zum biblischen Glauben dazu. Menschen, die Christus folgen, werden geprüft. Wenn du neu in der Kirche bist und gerade happy clappy bist und denkst, yes, endlich habe ich Sinn im Leben gefunden, Freude gefunden. Es stimmt, es ist wahr. Der christliche Glaube, neutestamentliche Glaube, ist ein erfolgreicher Glaube, oder? Auf jeden Fall. Aber genauso stimmt es, dass Karfreitag und Ostersamstag zum christlichen Glauben dazugehört. Und das Gute ist, was wir alle schon wissen dürfen, den Hauptkampf, den größten Kampf schlechthin, hat Jesus schon gekämpft. Den hat er schon gekämpft, der ist schon erledigt, schon vor 2000 Jahren. Und wisst ihr, da haben wir ja gegenüber den Leuten, zum Beispiel im Buch Richter oder über dem Alten Testament, haben wir einen riesen Vorteil, weil die hofften, das zu sehen, was wir sehen dürfen. Sie wussten, Gott wird irgendwas tun, um Menschen zu retten. Sie wussten aber nicht konkret wie. Alles, was sie hatten, war ein Tempel, wo ein paar Tiere geschlachtet wurden und wo sie bildlich sehen konnten, mit unserer Schuld passiert was durch das Blut von diesen Lämmern. Es war ein Bild, was ihnen begreiflich machen sollte, dass Gott einen Weg machen wird. Wir schauen aus einer ganz anderen Perspektive drauf. Wir wissen, Jesus hat schon bezahlt. Aber wir kommen trotzdem, obwohl Jesus schon bezahlt hat, obwohl er schon der Sieger ist, kommen wir in Probleme hinein, die weit über unser Maß hinausgehen. Vor 2 Wochen hat sich der Nachbar unseres Campuspastors in Ingolstadt erhängt. Das ist ein junger Mann, Anfang 20 gewesen, direkt im Nebengebäude. Und plötzlich hat unser Pastor einen Schrei gehört, wie die Mutter reinkam und ihren eigenen Sohn da hängen gesehen hat. Tobi konnte erst mal am Sonntag nicht predigen, weil es ihn überfordert hat. Und wisst ihr was, sowas passiert nicht nur nicht Christen. Sowas passiert Christen, sowas passiert Männern und Frauen Gottes. Es passiert sogar Männern und Frauen Gottes, dass sie, genau wie dieser Mann, aufgeben im Kampf und sagen, ich kann nicht mehr. Es ist zu viel, ich kann nicht mehr. Ich würde so gerne eine Predigt halten, die sagt, halte nur durch, am Ende ist der Sieg da. Aber die Wahrheit ist die einzige Versprechen, das wir haben, ist, Gott ist bei uns und eines Tages in der Ewigkeit werden alle Tränen abgewischt. Das ist die feste Zuversicht, die wir haben. Aber was dazwischen passiert, geschieht nur aus Gnade und geschieht immer mit dem Wissen Gottes und mit dem Wissen, dass er es zugelassen hat. Und ich möchte ganz kurz mit euch einfach gebührend auch diesem Karfreitag kurz auf diese Situation schauen, wo Jesus selber sich hineinbegeben hat in diese Prüfung, die Gott ihm gestellt hat. Denn das ist ja nicht eine Prüfung, die von außen kam. Dass Jesus gestorben ist, ist nicht ein Unfall. Dass Jesus gestorben ist, ist nicht ein Plan, der anders hätte laufen sollen. Dass Jesus gestorben ist, ist nicht politische Intrige, nicht von den Römern, nicht von den Juden, sondern es ist der von Gott erdachte Plan. Bevor wir geschaffen wurden, bevor die Welt gelegt wurde, war es klar, dass Gott seinen Sohn schicken würde. Das war sein Auftrag. Wahrscheinlich ist das das einzige Leid auf dieser Erde, wo Gott ganz bewusst gesagt hat, das will ich so. Das will ich so. Mein Sohn soll sterben. Und Jesus hat das Ganze nicht einfach nur happy clappy, easy ertragen, sondern ich lese heute mit euch ein paar Verse. Da heißt es hier, dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der am Ölberg liegt und Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hierhin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus, Johannes nahm er mit. Angst und Entsetzen überfielen Jesus. Sagt mal alle Angst und Entsetzen. Angst und Entsetzen überfielen Jesus. Und er sagte ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, dass Gott ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde ersparte. Aber Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und wir merken hier eins, Jesus selber hat so eine Wahnsinnslast getragen. Jesus selber ist geprüft worden aufs Äußerste. Und was wir natürlich denken und was wir natürlich vor Augen sehen, ist diese Passionsgeschichte selber erstmal. Ja? Vielleicht hier die Passion Christi, diesen Film noch dazu gesehen oder sowas. Und wir haben vor Augen, wie er gepeitscht wird. Wir haben vor Augen, wie die römischen Soldaten, die ja die absoluten Profis sind in dem, was sie tun. Ihr müsst euch ganz kurz einfach vorstellen, wen wir hier vor uns haben. Wenn wir von Römern reden, dann reden wir von der erfolgreichsten Armee, die es wahrscheinlich jemals gab, erstmal von rein, wie sie trainiert waren und wie sie gearbeitet haben. Das waren Maschinen. Und es ist ja meistens so, in der Zeit, wo es dir gut geht, ich habe irgendwo vor kurzem auf Instagram ein Zitat gelesen, da heißt es, gute Zeiten kreieren schwache Männer kreieren schlechte Zeiten kreieren starke Männer kreieren gute Zeiten. Ja, das ist Instagram-Weisheit. Und da ist auch sicherlich was dran, gilt übrigens auch für Frauen genauso. Ja? Wenn wir nach dem Zweiten Weltkrieg denken, die Trümmerfrauen hießen die, die haben unser Land in Deutschland wieder aufgebaut. Ne? Das waren schwierige Zeiten, da haben starke Frauen, wurden durch schwierige Zeiten geschmiedet und die haben ein Land wieder aufgebaut. Fakt ist, das war die Hochzeit der Römer. Da waren die Römer stark. Da waren sie stark. Und später, als sie so erfolgreich waren, sind sie immer fauler geworden und immer lockerer geworden. Und deswegen konnten sie dann von irgendwelchen Barbaren überrannt werden. Aber das ist nicht diese Phase. Ja? Das ist die Phase, wo sie stark waren. Die waren trainiert, die waren eisern, sie wussten, was sie taten. Und sie wussten genau, wenn wir Jesus foltern wollen, dann werden wir das ausgiebig drin machen und genießen. Und dann haben sie ihn wahrscheinlich gefesselt, haben ihn ausgepeitscht mit Lederriemen, wo Knochen und Eisen eingenäht ist, wo Knochen gebrochen werden, wo Haut abgezogen wird, wo Fleisch zerfetzt wird. Das sind die Punkte, wo wir uns denken, da habe ich Angst vor, oder? Das ist so, oh, Jesus. Oder wenn wir daran denken, dass er dann am Kreuz hängt, nackt und alle ihn auslachen. Wenn wir denken, dass riesige Nägel durch seine Füße getrieben werden, dass riesige Nägel durch seine Hände getrieben werden, dass ihm eine Dornenkrone aufgesetzt wird. Das sind die Punkte, wo wir denken, boah, da habe ich total Respekt vor. Aber wisst ihr, ich glaube, das hat natürlich Jesus Angst gemacht, keine Frage, weil Jesus ein Mensch war. Er war absolut Mensch. Aber das war nicht seine größte Angst. Ich bin der festen Überzeugung, die größte Angst in Minuten wird sich der Vater von mir abwenden. In wenigen Minuten wird der Vater im Himmel sich von mir abwenden. Warum? Er trug unsere Schuld. Er hat unsere Schuld getragen. Und ich möchte das ganz kurz mal nur kurz zu bedenken geben. Und dann, wenn ich jetzt spreche über Leid, dann können die Älteren das wahrscheinlich viel besser nachvollziehen als die Jüngeren. Weil die Wahrheit ist die meisten jungen Menschen wachsen auf, werden 30, 40 Jahre alt und da ist, ja, es gibt Leid, es gibt Corona, es gibt Herausforderungen, es gibt schlechte Noten, es gibt doofe Lehrer. Ja, das sind unser Maximalleid, was viele Menschen kennen, oder? Und dann gibt es ein paar Leute, die wirklich schlimmes Leid erleben und dann gibt es ein paar Leute, die wirklich existenziell schlimmes Leid erleben. Und irgendwann aber, wenn wir alt sind, haben wir alle schlimmes Leid erlebt. Ja? Oder gibt es hier eine ältere Person, die sagt, ich habe kein Leid erlebt? Die Sache ist die, wenn Jesus, überleg, wenn, stell dir vor, du bist selber 90 Jahre alt und du musst zurückschauen auf dein Leben und du musst die Last deines Lebens mal kurz komprimiert tragen. Stell dir vor, nur deine eigene Last, die du selber trägst, die komprimierst du mal auf so eine kleine Millisekunde. Und die müsstest du selber tragen. Nicht auf 90 Jahre, sondern auf eine Millisekunde. Wie schwer wäre diese Last? Aber Jesus hat ja nicht die Last seines eigenen Lebens getragen. Er hat nicht die Last von 50, 60, 70 Leuten hier in Pforzheim getragen. Er hat auch nicht die Last getragen, komprimiert von Pforzheim. Insgesamt, ich weiß nicht, wie groß ist Pforzheim? 100.000? 100.000 Leuten komprimiert? Nein. Er hat auch nicht die Last getragen von 80 Millionen. 82 Millionen. Er hat noch nicht mal die Last getragen von 7,5 Milliarden Menschen. Er hat die Last komprimiert getragen von jedem einzelnen Menschen, der jemals auf dieser Erde gelebt hat. Und nicht nur die Last, sondern was on top kommt, er hat die Schuld getragen. Und ihr müsst euch Folgendes vorstellen, der Herr Jesus, als er auf der Erde läuft, was hat er immer betont? Jesus war ja ganz Gott. Er war ganz Mensch, er war ganz Gott. Aber er betont auf der Erde immer, ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Ich und der Vater, wir sind eins. Jesus hat immer die Beziehung zum Vater herausgestellt. Das war das Besondere an Jesus. Er war Gott. Er hat in der Autorität Gottes gehandelt, aber er hat es immer auch aus der Beziehung zum Vater heraus gehandelt. Diese Beziehung war für ihn A und O. Und dann in der schwierigsten Sekunde seines ganzen Lebens, als all die Last der Welt, als all die Sünde der Welt komprimiert auf ihm lag, in dem Moment war der Vater plötzlich weg. Und in dem Moment lesen wir plötzlich, wie Jesus zum Vater ruft und sagt, mein Gott, warum? Jesus hängt am Kreuz, der Vater war mein Sohn, ich bin da, ich bin für dich, ich gebe dir Kraft. Aber als die Schuld Gottes, die Schuld der Menschheit plötzlich auf ihm lag, wo war der Vater? So ein paar Sekunden können schon ziemlich lang sein, oder? Aber Jesus hat nicht für ein paar Sekunden war der Vater weg. Er hat richtig gemerkt, der Vater ist weg. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier steckt ein Wort drin, was Menschen, die in Not fallen, immer sagen. Warum? Warum? Warum, 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 warum. Es sind die Momente, wo man zerbricht im Leben. Wo man sich fragt, Papa, wo bist du? Gott, wo bist du? Warum? Und ganz, ganz wichtig ist, wenn Jesus warum sagt, wenn Jesus mal warum sagen darf, wer darf auch warum sagen? Du darfst auch warum sagen, okay? Warum ist total gut und warum ist total okay. Aber Jesus bleibt nicht beim Warum stehen, sondern wir wissen, ein paar Minuten später ruft er plötzlich und sagt, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Wohin? In die Hände Gottes. Obwohl der Papa scheinbar nicht mehr da war, obwohl sich der Vater abgewendet hatte, wusste Jesus immer noch, wem er vertraut. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Und was wir in Not und in Leid und in Prüfung tun können, das Einzige, was wir tun können, ist uns auf den Vater immer noch zu verlassen. Und zu wissen, dass er immer noch da ist. Weil das, was Jesus erlebt hat, dass der Vater sich abgewendet hat, das muss kein Mensch seitdem jemals wieder erleben. Manchmal schweigt er, ja, aber er ist immer da. Seit Jesus gibt es keinen Menschen mehr, der diese Trennung zum Vater erleben muss. Es sei denn, wir entscheiden uns gegen ihn und müssen die Ewigkeit von ihm getrennt leben. Aber seit Jesus gilt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Jesus ist immer da. Der Vater ist immer da. Der Heilige Geist ist immer da. Ob du ihn spürst oder nicht. Und wenn du im Dunkeln dich befindest, in den schwierigsten Zeiten meines Lebens haben mir ein paar Sätze geholfen, die ich dir einfach sagen möchte, okay? Und was mir in meinen schwierigsten Zeiten geholfen hat, wenn es Situationen gibt in deinem Leben, wo alles dunkel erscheint, wo du dich anfühlst, als du total alleine bist. Ich meine, stell dir mal ganz kurz vor, du befindest dich im Treppenhaus. Es ist nachts vielleicht, vielleicht hat deine Frau dich rausgesagt, hat gesagt, hey, bring doch mal den Müll raus, okay? Stell dir mal nur vor. Oder die Frau hat gesagt, boah, der Mann hat schon wieder nicht aufgeräumt, ich gehe selber den Müll rausbringen. Es ist nachts um 21 Uhr. Es ist stockfinster schon, mitten im Winter und du läufst quasi die Treppe runter, bringst den Müll raus und dann bist du auf dem Weg nach oben wieder, der Müll ist leer und plötzlich Stromausfall und alles Licht ist aus. Was machst du, wenn in so einer Situation das Strom ausfällt und plötzlich kein Licht mehr da ist? Rennen wir so schnell wie möglich nach oben, obwohl wir nichts sehen? Oder ist es so, dass wir sagen, warte mal ganz kurz, hier gab es doch irgendwo ein Geländer, oder? Und du also ich mache sogar wenn es dunkel ist, mache ich sogar die Augen extra noch zu, ja? Und dann suche ich nach dem Geländer und dann hebe ich ganz vorsichtig meinen Fuß auf eine Stufe. Ich versuche nicht drei Stufen, wieder einen Schritt. Das ist die natürliche Reaktion, wenn es dunkel ist, weil du weißt, irgendwo da oben ist der Sicherungskasten nicht, der kann Licht anmachen. Irgendwo da oben ist ein Feuerzeug, ich kann eine Kerze anzünden. Irgendwo da oben, wenn ich die Tür aufmache, ist dann doch wieder ein bisschen Mondlicht da oder so. Irgendwo da oben, aber solange du nichts siehst, ist es einfach ratsam, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und wisst ihr, was in solchen Situationen wir niemals tun würden, ist zu sagen, zu zweifeln, Moment mal, dieses Geländer, ist es überhaupt fest? Haben die Erbauer das überhaupt richtig gebaut? Ich habe das noch nie geprüft. Gibt es da ein TÜV-Siegel drauf? Aber ist es nicht komisch, dass viele Menschen, wenn sie in solchen Notsituationen sind, wo das Licht plötzlich aus ist, sagen, hey, das Geländer, was ich eigentlich in meinem Leben hatte, Gott, warte mal ganz kurz, hält es überhaupt? Gibt es den überhaupt? Ist der überhaupt da? Ist da ein TÜV-Siegel drauf? Was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Solche Fragen stellst du nicht, wenn du in der Not bist. In der Zeit in der Not gibt es nur eins, was du machen kannst, ist, dich an dem Geländer, auf was du dein Leben, auf dein Haus gebaut hast, festzuhalten und zu sagen, ich gehe jetzt langsam einen Schritt, einen Tag nacheinander. Und ich weiß, irgendwann wird wieder Licht kommen. Gestern habe ich eine Geschichte gehört von einer Frau, die muss in den, ich glaube, 30er Jahren, ist sie durch einen riesigen Kanal geschwommen und die ist ewig lang unterwegs gewesen und die war eigentlich sehr erfolgreich. Jeder hat gedacht, sie schafft es. Und es war so nebelig, dass sie irgendwann mal um Hilfe gebeten hat, die begleitenden Fahrzeuge, und gesagt hat, hey, ich schaffe es nicht, ich kann diesen Rekord nicht brechen. Und sie wurde dann rausgeholt, hat sich ins Boot reingesetzt und dann plötzlich hat der Nebel sich gelichtet und die waren nicht mal mehr einen Kilometer entfernt von der Zielstelle. Und sie hat gesagt, wenn ich nur gesehen hätte, wie nah das Ding war, hätte ich es geschafft. Aber der Nebel hat mir alle Sicht. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir im Dunkeln sind, treffen wir keine weitreichenden Entscheidungen, ihr Lieben. Wenn wir im Dunkeln sind, stellen wir Gott auch nicht in Frage. Ich sage nicht, dass du Gott gar nicht in Frage stellen darfst, aber du stellst Gott in Situationen in Frage, wo du sehen kannst. Dein Glaube darf geprüft werden, hundertprozentig. Und weißt du was? Gott selber prüft deinen Glauben sogar. Weil Gott das aushält, wenn du Zweifel hast. Gott hält aus, wenn du warum sagst. Das tut er. Aber das Dümmste, was du tun kannst, ist in Zeiten der Not zu sagen, Gott, ich weiß nicht, ob es dich wirklich gibt. Und dann zu sagen, ich gehe nicht mehr in die Kirche, ich gehe nicht mehr ins Haus Gottes. Du entledigst dich deines eigenen Geländers. Ich meine, man kommt, klar, du kommst auch ohne Geländer irgendwie da hoch. Aber es ist brutal schwierig. Denk mal an Lawinen. Ich habe gehört von Lawinen, Opfern, die waren in Lawinen festgesteckt. Und die waren relativ nah an der Oberfläche, aber die wurden so durcheinander gewirbelt, dass sie nicht mehr wussten, wo oben, wo unten ist. Und die haben sich den Weg freigegraben, aber weg von der Oberfläche hin zur Erde hin quasi. Durch meterhohen, tiefen Schnee haben sie gegraben und gekämpft und getan alleine, weil sie nicht wussten, wo ist nachher das Ziel. Die waren so nah an der Oberfläche, aber sie haben sich selber in den Tod gegraben. Wenn du in Not bist, dann halte dich an dem fest, was du weißt. Und umso mehr übrigens ist es wichtig, dass wir unseren Glauben prüfen in den Zeiten, wenn es gut ist. Dass wir uns Sachen stellen, dass wir kluge Fragen stellen, dass wir schauen, hey, wie sicher ist eigentlich das Fundament, auf dem ich stehe? Inwiefern kann ich diesem Jesus vertrauen? Inwiefern kann ich seinem Wort vertrauen? Ist das alles nur Gelaber oder ist das wirklich zuversichtlich? Kann ich da wirklich drauf bauen? Ich habe mit 20 Jahren, als ich auf Beröa war, habe ich in einem Jahr in der Mittelstufe meinen Glauben ganz bewusst auf die Prüfung gestellt. Ich habe Fragen in mein Leben gelassen, ganz bewusst. In dieser Phase übrigens, das hat keiner außenrum gemerkt, ich habe weiter am Wochenende gepredigt, ich habe weiter gedient, ich bin weiter in die Kirche gegangen, ich war weiter mit meiner Frau zusammen. Niemand hat das von außen gemerkt, dass sowas passiert. Ich war innerlich in der Krise, und dann habe ich in dieser Phase bewusst diese Fragen gestellt, habe für mich gefragt, okay, reichen mir diese Indizien, die ich hier sehe? Und am Ende habe ich gesagt, ja, diese Indizien reichen mir aus. Ich werde mein Leben weiterhin auf dieses Geländer bauen. Und am Ende, als dann die großen Nöte in meinem Leben kamen, als die größten Sorgen in meinem Leben kamen, habe ich mein Geländer nicht mehr in Frage gestellt, weil ich wusste, ich habe das Geländer schon geprüft. Und jetzt komme ich zu zwei Sätzen, die mir sehr geholfen haben in meinen schwierigsten Zeiten. Deine Sicherheit, sag mal alle, deine Sicherheit. Deine Sicherheit besteht nicht darin, die Zukunft zu kennen. Deine Sicherheit ist, dass Gott bei dir ist. Male dir nicht die Zukunft aus, male dir die Gegenwart Gottes aus. Ich wiederhole diesen Satz nochmal. Ich lade an der Stelle auch die Band schon mal ein, nach vorne zu kommen. Aber wenn es dir richtig dreckig geht, wenn du richtig fertig bist, wenn du nicht weißt, wo oben und unten ist, wenn du nicht mal mehr weißt, wo das Geländer ist, dann frag dich nicht, geh nicht zu einer Wahrsagerin und sag mir die Zukunft voraus. Geh nicht und frag zu sehr, was ist die Zukunft, was wird kommen. Das gibt dir keine Sicherheit. Deine Sicherheit besteht nicht darin, die Zukunft zu kennen. Deine Sicherheit ist die, dass Gott bei dir ist. Male dir nicht die Zukunft aus. Male dir aus, dass Gott bei dir ist. Und das ist, was übrigens auch David sagt im Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Das Stärkste, was wir als Christen haben, ist nicht irgendein Wissen, ja, mein Leben wird heiter Teil, super toll. Mein Leben wird Friede vor der Alkohol. Das ist nicht die Grundwurst. Das passiert, ja. Unsere größte Sicherheit ist, dass Gott bei uns ist. Und das ist, was wir als Christen lernen dürfen. Und gar auf unseren Gott zu verlassen. In jeder Situation im Leben, ob es gerade hell ist oder ob es gerade dunkel ist, zu sagen, mein Gott ist meine Burg. Mein Gott ist meine Zuversicht. Mein Gott ist der Fels, auf dem ich baue. König David sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und ich will einfach heute Morgen am Karfreitag fragen, ist jemand da, der sagt, Gott, wenn es denn sein muss und ich geprüft werden soll, dann will ich durchhalten und ich will dir treu bleiben. Gibt es jemand, der sagt, Gott, ich will zu dir stehen, auch am Karfreitag, auch am Ostersamstag, noch bevor der Sieg da ist? Und an der Stelle denke ich gerade noch kurz an die Geschichte von Schadrach, Mesach, Abednego. Diese drei Männer, die sich niederknien sollten vor diesem goldenen Standbild. Und wo es heißt, wo sie sagen, König, wir werden gar nicht erst mit dir diskutieren. Wir wissen genau, unser Gott kann uns retten aus deiner Hand. Aber wir werden gar nicht erst mit dir diskutieren, denn selbst wenn er uns nicht rettet, werden wir uns nicht beugen. Du folgst Gott nicht nach, hoffentlich nicht nach, weil du weißt, dass bei ihm irgendwas zu holen ist, dass er dich irgendwie retten kann aus deinem Problem auf dieser Erde. Du folgst Gott nach, weil du weißt, er ist dein Retter, er ist dein Herr, er ist dein Gott. Weil du weißt, Jesus hat den Tod schon besiegt am Kreuz von Golgatha. Es gibt ein Versprechen, was wir haben. Ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Und eines Tages in der Ewigkeit werden alle Tränen abgewischt. Vielleicht schließen wir kurz unsere Augen. Und ich will heute Morgen fragen, vielleicht bist du auch selber momentan in so einer Zeit der Not und du merkst, wie alles schwarz ist und wie alles dunkel ist und wie alles finster ist und alles hoffnungslos ist und du weißt nicht, wohin. Am liebsten wirst du gar nicht im Gottesdienst sitzen, weil dieses Hoffnungsgelaber kannst du gar nicht aushalten. Aber du sagst, Jesus, ich will zu dir gehören. Selbst wenn ich im finsteren Tal wandern muss, weiß ich, du bist bei mir. Ich will mich an dir festhalten. Du sollst mein Geländer sein.